Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den sozial adäquatesten Podcast der Welt. Ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin und heute bei den Lean News wollen wir wieder mal die zwei, drei wichtigsten News der Woche zusammenfassen. Und dazu habe ich mir den Robin eingeladen, der sich schon ganz arg darauf freut, diese News mit mir einzuordnen und zu kommentieren. Wunderschönen Gruß nach München. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, Manu.
Bevor wir zu dem Hauptthema und wahrscheinlich auch das heiß diskutierteste Thema der Woche kommen, nämlich, dass die USK das Prüfverfahren ändert, um Spiele mit Hakenkreuzen auch in Deutschland zu erlauben. Das ist, denke ich mal, unser Hauptthema heute. Noch ein kurzes Follow-up zur letzten Woche. Da hatten wir uns doch beide gewünscht, dass es einen Launcher gibt, der einfach alles zusammenfasst. Steam, GOG und wie sie alle heißen und Origin.
Bethesda,
genau. Und just dann ein paar Tage nach unserem Podcast kam die Meldung, dass Discord jetzt auch Spiele verkaufen will und den Chat-Server, den wir ja auch fleißig nutzen, damit monetarisieren will, dass sie dort auch einen Spieleshop inkludieren, um dass man da direkt eben Spiele kaufen kann. Und dann ist das quasi ein Universal-Launcher, hat mich dann ein Hörer darauf hingewiesen, weil man dort eben auch alle Spiele, die man auf der Festplatte findet, eintragen kann. Also eigentlich genau das, was wir besprochen haben.
Ja, ich habe das damals direkt weitergeleitet und ich glaube, wir können jetzt beide auf die Visitenkarten auch Influencer schreiben, weil so schnell wurde selten ein Feature entwickelt, nachdem wir das Record haben.
Das passiert sonst nur, wenn Ubisoft bei uns zuhört, genau. Genau, also da könnt ihr mal gucken, also nicht wundern, wenn in eurem Discord-Chat-Server, wenn ihr bei uns unterwegs seid, in Zukunft irgendwie ein Pop-up kommt und ihr sollt Spiele kaufen. Wir haben uns ja schon lange gefragt, wie finanziert sich diese Chat-Software eigentlich? Das ist jetzt die Antwort darauf. Da wird es dann wahrscheinlich einfach Affiliates von den entsprechenden Spieleentwicklern geben, um diesen Server weiterhin zu finanzieren.
Ist natürlich interessant, wo das Businessmodell dann genau ist, weil Steam sich ja durchaus irgendwie 30% nimmt und den Resell von Keys für Entwickler ermöglicht. Also das heißt, wenn ich jetzt als Entwickler kann ich Keys für mein Spiel beantragen, dann kriege ich da eine Liste und diese Keys darf ich dann selbst auch verkaufen und aus diesen Keys bekommt Steam keinen Cut. Das darf man nicht vergessen. Also die kriegen von einem generierten Key, den ich verkaufe, kriegen die kein Geld. Also die haben davon haben die quasi nichts. Und sie können sich da nicht ihren 30% Share rausnehmen. Und das ist interessant, weil nehmen wir mal an, wenn Discord dann sich über Steam drüber legt und ich dann auch noch Keys separat kaufen kann, die dann wiederum auf Steam aktiviert werden und die quasi Steam als Auslieferungsplattform hernehmen, dann weiß ich nicht, wie gut das läuft. Und das würde dann bedeuten, dass Discord seine eigene Infrastruktur mit komplettem User-Management und Title-Management irgendwie mit anlegt. Also ich bin gespannt, wie sie es genau machen. Die ideale Variante für Discord ist natürlich irgendwie einen dünnen Client zu bauen, der wirklich einfach nur auf andere Clients zugreift und aufruft. Und die, sagen wir mal, die interessantere und wirklich die Variante, die potenziell Steam sich wirklich gegenüberstellen kann, wäre ein eigener Shop mit eigener Auslieferung und eigenem, wie nennt man das denn, Rights Management, also wo man überprüfen kann, ob die Titel auch wirklich gekauft wurden von den Leuten.
Und die Zielgruppe ist nicht so klein, also 130 Millionen Discord-Konten gibt's inzwischen schon. Das hat sich relativ schnell als Alternative zu Teamspeak und Skype und so inzwischen auch etabliert. Wir nutzen das ja auch sehr intensiv und haben auch mitbekommen, dass halt irgendwie jeder Spieleentwickler hat inzwischen eine eigene Discord-Server, wo man mit den Entwicklern chatten kann. Die meisten Podcasts und Blogs und Magazine haben das auch, weil du ja nur ein Discord-Konto brauchst. Also von daher scheint ihre Marktstrategie irgendwie ganz gut aufzugehen. Und sie sind auch schon gerade in der Entwicklung mit Indie-Entwicklern, um eben First on Discord-Programm auch zu starten. Das heißt, dass halt exklusive Spiele erscheinen werden, die dann zeitexklusiv nur auf Discord zu kaufen sind. Also von daher, wenn man erstmal die Zielgruppe hat, gell, dann und sie haben ja immer schon direkt auf Gamer gezielt, wo wir uns ja auch gefragt haben, warum eigentlich, das ist jetzt die Antwort darauf. Ja,
nicht nur auf Gamer, sondern auch auf Entwickler. Also Discord war ziemlich aktiv in den letzten Jahren, auch in ihrem Business Development und hat Leute direkt angesprochen, wenn sie dann irgendwie ihre Beta-Programme machen und so weiter. Und ich sehe immer mehr Entwickler, die ihre Communities rund um Discord aufbauen. Also ja. Das geht so ein bisschen weg. Also die Frage ist immer, wenn ich irgendwie, ich mache meinen Game-Trailer, das Spiel ist aber noch nicht fertig, irgendwie Announcement-Trailer, wo schicke ich die Leute hin? Schicke ich sie hin, dass sie sich beim Newsletter irgendwie eintragen oder schaue ich, dass sie das Game wishlisten oder sowas oder schicke ich sie in die Steam-Community? Und Discord ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, weil die Leute da einen sehr schnellen Weg rein haben. Also das heißt, ich kann einen Invite-Link einfach posten, die Leute sind sofort auf meinem Server und im Zweifelsfall, klar, den können sie auch wieder verlassen, aber wenn ich mir meine Discord-Serverliste so anschaue, dann wird die eher länger, als dass ich ich mich da aus irgendwelchen Sachen ausklinke. Immer einmal schön Rechtsklick, alles als gelesen markieren und doch irgendwie drinbleiben. Aber ich glaube, das ist so als Aktivierungspotenzial für Entwickler und für Publisher auch ein wahnsinnig interessantes Tool.
Vor allem, weil sie natürlich auch gleichzeitig das Tracking der User mit drin haben, wer spielt wann und wie viel, weil du ja auch diese Schnittstelle drin hast, dass die Discord-Gruppe sieht, was du gerade spielst, wenn es eben mit deinen Spielen verbunden ist, was ja dann sein wird, wenn es dein Universal-Launcher wird. Also darf man auch nicht vergessen, dass man da eben auch mit sehr viel Daten zahlt, dafür, dass man das kostenlos nutzt. Die wissen genau, was du mit wem schreibst, über was du schreibst. Die können das alles abgreifen. Also das darf man natürlich auch aus Datenschutzgründen nicht ganz so feiern, glaube ich. Bisschen vorsichtig drauf gucken, weil sie natürlich diese Daten auch gut an die Entwickler wieder übermitteln können. Ja? Wenn du als Entwickler sagst, hier, ich habe mein Spiel exklusiv auf Discord und sehe dann irgendwie ganz genau, wer wann wie oft das Spiel startet und wie lange die Leute spielen, ist natürlich auch gerade für Anbieter mit In-App-Purchases oder so super spannend. Also muss man auch ein bisschen kritisch beäugen.
Ja, also es ist eine Datenkrake, die jetzt aber vielleicht nicht so mehr in den persönlichen Daten unterwegs ist, sondern mehr in so Programmdaten und Nutzungsverhalten und so weiter. Also das sehe ich auch irgendwie als schwierig, vor allem weil es halt auch eine Firma ist, die in den USA sitzt und man muss schon sagen, dass die so rein was Datenschutz und Verbraucherschutz angeht deutlich hinter dem EU-Standard hinterherhinken.
Ja. Also wir werden das beobachten, weil sollte jetzt nur ein kurzes Follow-up sein, dass es eben genau dieser Universal-Launcher ist, der dann die Festplatte durchsucht und Discord habt ihr ja in der Regel wahrscheinlich sowieso schon installiert, ist aber momentan noch Beta für kanadische User, wird demnächst wahrscheinlich weltweit ausgerollt. So, kommen wir zum Hauptthema, das war heiß diskutiert diese Woche und kam aber tatsächlich ein bisschen überraschend. Die USK hat sich gemeldet, so kurz vor der Gamescom und hat gesagt, hey, es war doch bis jetzt so, dass wir Spiele mit Hakenkreuz-Symbolen, die ja in Deutschland verfassungsfeindliche Symbole sind und vom Gesetz aus her nur in bestimmten Fällen benutzt werden dürfen, sei es historischer Kontext oder eben im künstlerischen Aspekt. Deswegen wurden Spiele per se immer abgelehnt, die ein Hakenkreuz hatten, siehe Wolfenstein und Co., was dazu geführt hat, dass Bethesda und Anbieter von solchen Spielen immer eine separierte deutsche Version eingereicht haben. Das heißt, sie haben es gar nicht erst probiert, dieses Spiel durch die USK zu kriegen, obwohl, das hatten wir ja auch schon oft besprochen, die Gesetzeslage nicht so eindeutig war. Man hätte das als Präzedenzfall sicherlich durchbekommen unter der bereits erwähnten Sozialadäquanzregel. Das bedeutet nichts anderes, dass wenn man da drauf schaut und Hakenkreuze in einem sozial adäquaten Kontext, sprich Kunst, Satire oder eben historischen Kontext einsetzt und nicht aus Verherrlichungsaspekten betrachtet nutzt, dann wäre das sicherlich auch damals durch die Gesetze durchgegangen, durch die Gerichte meine ich. Und die USK hat jetzt zusammen mit dem Game gesagt, nee, wir sind jetzt soweit, wir ändern das Prüfverfahren, wir akzeptieren ab sofort auch Hakenkreuz-Spiele bei uns in der Prüfung. Und das ist tatsächlich ein überraschendes Novum. War zwar erwartet, dass das irgendwann passiert, aber dass das jetzt auf einmal so aus heiterem Himmel zu scheinen kommt, hat mich dann doch etwas überrascht, Robin.
Was ich vor allem überraschend fand, dass es auf Initiative der USK selbst kam. Also ich weiß, dass sie schon seit einiger Zeit danach nach jemandem gesucht haben, der bereit wäre, ein Spiel als Präzedenzfall mit anzubringen. Es kann sein, dass sie da jetzt tatsächlich jemanden hatten, der gesagt hat, okay, wir machen das, weil die selbst diese Regelung nur so mittelglücklich damit waren, weil das war relativ einfach, du durftest das schlicht und ergreifend nicht einreichen. Also das heißt, du hast unterschreibt bei der
US. Du durftest richtig. Das einreichen, aber die haben gesagt, nö, prüfen wir nicht.
Ja. Nee, also es wurde direkt gar nicht angenommen zur Prüfung. Also es ist gar nicht zur Prüfung gekommen. Sobald diese verfassungsrechtlich bedenklichen Symboliken drin sind, kommt das gar nicht zu einer Altersprüfung. Also das heißt, das ganze Prüfverfahren wird gar nicht erst angesetzt. Und das war eben so in den Regularien der USK so drin. Und jetzt steht da an der gleichen Stelle, wo früher stand, man darf irgendwie, sobald es verfassungswidrige oder Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen hat und diese Propagandamittel da irgendwie mit drin sind, dann muss man das diesmal schriftlich mit angeben. Also das heißt, man muss da schon auch im Vorfeld sagen, ja, diese Symbole sind hier enthalten und zwar an folgenden Stellen und dann können die nämlich wirklich auch unmittelbar den Einsatz dieser Symboliken prüfen. Denn die Sozialadäquanzklausel, wie du so schön gesagt hast, ist eigentlich nur eine Ausnahme von dem generellen Verbot dieser Symbole und die Ausnahme bezieht sich einfach nur darauf, dass man sagt, okay, wenn es jetzt in einem Kontext, der es rechtfertigt, eingesetzt wird, dann darf man das das machen. Es ist immer noch kein Freifahrtschein, um Propagandamittel zu verteilen, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass man sagt, in historischem Kontext, in künstlerischem Kontext und vor allem im, im Bürgerbildungskontext, Moment, ich muss aber die raussuchen, wie die genau die Formulierung ist, der staatsbürgerlichen Aufklärung. Also das heißt, genau. Wenn man Aufklärung betreibt mit Hilfe dieser Symbole, dann ist das durchaus als positiv anzurechnen, beziehungsweise dann ist es erlaubt.
Also die Sorge, dass jetzt quasi verkürzte Headline USK erlaubt Spiele mit Hakenkreuz, stimmt natürlich nur bedingt, weil jedes Spiel wirklich einzeln und individuell geprüft werden. Also jetzt beispielsweise, es gab oft auf dem C64 mal so eine Software, irgendwie KZ-Manager, sowas könntest du einfach auch nicht durchbringen. Ja, also wenn du jetzt so ein Aufbauspiel machst, wo du quasi, selbst wenn es historisch wäre und du baust sowas nach, würdest du es wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht durch die USK bekommen, weil es eben nicht der Aufklärung dient. Außer du hast halt irgendwelche Aspekte drin, die dich zum Nachdenken bringen, die die Gräueltaten der Nazi-Zeit aufzeigen oder so weiter. Aber sobald es irgendwie verherrlichend wäre oder auch eben zum Beispiel Hakenkreuze in Multiplayer-Shootern, wo du als deutsche Soldaten den Krieg gewinnen kannst oder solche Geschichten, da glaube ich, dass die USK weiterhin sehr streng und sehr dem deutschen Gesetz konform eben entscheiden wird und diese Sachen nicht erlauben wird. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich mache mir da relativ wenig Sorge, in Anführungszeichen, dass wir es jetzt mit einer Flut von nationalsozialistisch verherrlichenden Spielen bekommen werden oder erwarten müssen. Das glaube ich einfach nicht, dass das passiert.
Davon gehe ich auch nicht aus. Man muss dazu sagen, dass die USK ohnehin irgendwie nicht alle Spiele bewertet. Also das heißt, es gibt Spiele, die kein USK-Rating brauchen, um auf dem Markt zu erscheinen, nämlich zum Beispiel digitale Downloads. Also die brauchen rein theoretisch kein USK-Rating. Nur wenn ich jetzt, also wenn ich mein Spiel jetzt irgendwie in Steam hochlade, dann brauche ich kein USK-Rating. Weil
das hatten wir ja vor ein paar Folgen schon mal besprochen, dass das ein bisschen veraltet ist. Gell? Da hatten wir bei der Nintendo-Sache drüber gesprochen.
Genau.
Und dass die USK nicht, diese bei Fortnite zum Beispiel, nicht diese digitale Variante nachprüfen konnte.
Genau. Und es ist in vielen Fällen dann, also soll es dann durch IARC ersetzt werden, dieses selbst eingereichte Bewertungssystem. Da bin ich auch gespannt, wie man da dann mit den Symbolen umgeht, weil das ja wirklich auf einer Selbstauskunft erfolgt. Und je nachdem, wie die Leute sich da irgendwie verhalten, kann rein logistisch auch nicht jeder einzelne Titel getestet werden. Die USK ist kein gigantisches Konstrukt mit Hunderten von Leuten, die jeden Tag Spiele testen, sondern es ist eine sehr, also ich will jetzt nicht sagen dünn besetzt, aber für die Aufgabe, die sie leisten, sind es sehr wenig Leute, die da arbeiten. Und dementsprechend ist es logistisch wahrscheinlich auch einfach letztendlich fast nicht möglich, die Sachen so ausführlich zu testen. Und die müssen sich dann quasi darauf verlassen, dass, wenn Verstöße dann auch gemeldet werden, und da können sie dann wiederum aktiv werden.
Ja, und wie du schon gesagt hast, man muss die USK ja im Prinzip nur sein Spiel zur Prüfung einreichen, wenn du es auf dem deutschen Markt verkaufen willst mit diesen Symbolen. Und da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Diese Flut an Spielen, die solche Symbole im nicht historischen Kontext oder nicht aufklärerischen Kontext einsetzen, die gibt's leider ja schon. Omas. Ja. Also es gibt tausende von Mods, die aus irgendwelchen Spielen wo Nazi-Symbole auftauchen, wo User irgendwelche, was weiß ich, sowas wie ARK oder sowas missbrauchen, um da irgendwie ihre Fantasien auszuleben. Die gibt's ja alle schon. Also dass das durch diese kleine Änderung auf dem deutschen Markt, was die USK-Prüfung betrifft, dass dadurch jetzt mehr solche Spiele entstehen, ist ein bisschen blauäugig meiner Meinung nach, weil es sie halt weltweit einfach schon gibt, weil dieses Gesetz, diese Symbole nicht verwenden zu dürfen, gilt halt nur in Deutschland und in Österreich. Und von daher glaube ich nicht, dass das groß was ändern wird. Der einzige positive Aspekt, der sich dadurch ändert, meiner Meinung nach, ist, dass deutsche Entwicklerstudios jetzt auch eben einfacher und weniger Aufwand benötigen, um ihr Spiel, was in diesem Kontext spielt, auch auf dem deutschen Markt zu veröffentlichen. Wie zum Beispiel jetzt eben das erste Spiel, was auf der Gamescom durch die Eilprüfung der USK gegangen ist, nämlich Through the Darkest of Times, ist von Paint Bucket Games aus Berlin, die da bei den Saftladen sitzen. Und die haben ein Spiel über eine Widerstandsgruppe im Zweiten Weltkrieg gemacht und haben eben bis jetzt eine internationale Version entwickelt mit Hakenkreuz-Symbolen, weil es eben im Nazi-Deutschland spielt und du spielst so ein Rundenstrategiespiel, oder ich weiß nicht, ob es Rundenstrategie oder Echtzeitstrategie ist, aber auf jeden Fall ein Strategietitel, wo du eben eine Widerstandsgruppe gegen die Nazis anführst. Und in der deutschen Version, die geplant war bis zu dem Zeitpunkt, waren einfach die Hakenkreuze weg. Also die Soldaten hatten dann eben keine SS-Runen und solche Geschichten und hatten eben eine Armbinde rotes Band, weißer Kreis, aber ohne Symbol in der Mitte, sodass du trotzdem ganz klar wusstest, um was es geht. Und die haben jetzt gesagt, ja super, jetzt können wir ja das Prüfverfahren nutzen, haben jetzt im Eilverfahren nochmal eine Prüfung für ihre Gamescom-Demo beantragt. Eilverfahren, da zahlst du einfach ein bisschen mehr, dann geht's ein bisschen schneller, um halt noch die Gamescom mitzunehmen. Und das heißt, Through the Darkest of Times wird jetzt auf der Gamescom zum ersten Mal als deutsches Spiel aus Deutschland mit Hakenkreuz-Symbolen spielbar sein und hat eine USK-Freigabe ab 12 bekommen.
Ja. Also sowas ist halt das, was man sich erhofft. Ich glaube auch, dass es diverse andere Spiele gibt. Also ich meine, es gab ja unter anderem auch einer der Präzedenzfälle, war ja auch der Bundesfighter. Und da wurden ja auch die Symbole sehr indirekt drin benutzt, aber da konnte man dann auch sagen, nee, das ist im Rahmen der Redefreiheit und als Satire eindeutig erkennbar und kein propagandistisches Mittel. Dementsprechend hatte das damals schon so eine Art, Ausnahme, also es gab keine Klage wegen der Verbreitung von verfassungsfeindlichen Symboliken. Dementsprechend gab es da auch. Aber schon,
da muss man auch dazu sagen, das war nicht das erste Spiel mit einem, was durch dieses Prüfverfahren ist, sondern das hat einfach ein Richter entschieden, dass das eben Satire ist, weil das Hakenkreuz-Symbol ja auch nur angedeutet wurde.
Und es musste auch kein USK-Prüfverfahren sein.
Gauland. Ja. Genau, das musste nicht geprüft werden, weil es rein digitales Angebot war.
Genau, also das war schon mal ein interessanter Fall, von dem man sagen konnte, darauf kann man sich dann auch beziehen, wenn man sich irgendwie um diese Sozialadäquanzklausel bemüht. Und
ich glaube auch, dass das sehr dazu beigetragen hat, dass die USK und der Game dann nochmal gesagt haben, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt.
Ich glaube auch, dass das letztendlich das Urteil war, was da so ein bisschen das Zünglein an der Waage war, auf das man sich dann auch berufen kann, wo man sagen kann, hier, diese Entscheidung gibt es. Und entsprechend können wir uns dann der Entscheidung anschließen. Plus, wenn es wirklich um den Einsatz von diesen Mitteln als Propaganda geht, dann ist es immer noch strafrechtlich relevant. Dementsprechend brauchen wir da nicht diese Regelung in unseren Statuten drin zu haben. Ich glaube, ein Ding, was man jetzt vielleicht gar nicht so unterschätzen darf, ist so ein bisschen diese psychische Grenze, die dieses Gesetz hatte. Also ich glaube, es kann tatsächlich sein, dass einige Entwickler aus dem Ausland sich dessen bewusst waren, dass das Ganze verboten ist, einfach nur dadurch, dass es bei der USK so sehr präsent war, dass man das nicht machen kann und darf. Und dass sie sich dementsprechend so ein bisschen zurückgehalten haben, auch was den Vertrieb von solchen Sachen in Deutschland anging. Jetzt gar nicht mal die physischen Dinge, sondern auch im Digitalbereich, glaube ich, gab es viele Entwickler, die davor einfach zurückgeschreckt sind, das einzusetzen und die da vielleicht auch ein weniger, die haben deutlich mehr Distanz zu dem Thema und gehen damit nicht ganz so bedacht, wie man jetzt ein deutscher Entwickler damit um. Und dementsprechend bin ich schon geneigt zu sagen, es wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Trash aus der Richtung geben, einfach weil diese psychologische Grenze nicht mehr drin ist, dieses, oh, das ist verboten und illegal und da. Weil ich bin mir sicher, dass das Wort Sozialadäquanz sich sehr schlecht übersetzt. Diese Ausnahmeregelung wird den wenigen, die Headlines waren immer, man darf jetzt Hakenkreuze einbauen. Und das ist auch so ein bisschen so dieses Problem wenn die Headlines die Runden machen. Ich habe es auch so in meinen diversen Entwickler-Bubbles auf der Welt mitgekriegt und da waren auch, also die Reaktionen waren sehr gemischt, sagen wir es mal so. Ich glaube, es gab genug Leute, die gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht. Und die anderen Leute haben gesagt, das ist das Beste, was dem Medium je passiert ist. Ich liege da irgendwo dazwischen. Also ich glaube auch, wir brauchen jetzt nicht deswegen, also braucht man sich auch keine Sorgen machen in meinen Augen, dass das dann in jedem Spiel drin ist. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch wichtig, dass das Medium Zugriff auf die gleichen Rechte hat wie andere Medien. Also das heißt, im Film ist das schon lange so und da muss es auch kein historischer Kontext sein. Und also wenn man sich jetzt, keine Ahnung, Inglourious Basterds anschaut, dann ist das ja auch keine, also klar, es hat was Satirisches, aber es ist auch historisch nicht akkurat und es wird dort aber trotzdem eingesetzt und ist erlaubt in dem Rahmen. Und ich glaube, so in dem Rahmen wäre es in Spielen auch erlaubt.
Eben. Also mir geht es da auch eher um diese Anerkennung von Spielen als Kulturgut, was ja schon lange von der Koalition und so auch gesehen wird. Und deswegen gehört das für meiner Meinung nach einfach dazu, dass man damit seriös und umgehen kann mit dem Hakenkreuz-Symbol, um eben zum Beispiel dem deutschen Studio aus Berlin jetzt zu ermöglichen, diesen Paint Bucket Games einen Teil unserer Vergangenheit spielerisch aufzuarbeiten, ja, und das irgendwie zu verarbeiten. Und die machen das ja. Und natürlich das Spiel wird nicht besser oder schlechter dadurch, dass jetzt in dieser deutschen Version auch die Hakenkreuze zu sehen sind. Natürlich ist es klar, auch The Inner World 2 zum Beispiel hat ja statt Hakenkreuze einfach eine Parabel über den Faschismus und hat dann halt eine schwarze Brezel auf weißem Grund mit roter Flagge und sowas gemacht. Ja, da ist auch sofort natürlich jedem klar, der ein bisschen in den Geschichtsunterricht aufgepasst hat, dass das eine Metapher ist oder dass da Faschismus irgendwie mit gemeint ist und symbolisiert funktioniert sowas ja auch. Und das haben wir ja auch an Wolfenstein gesehen, dass eben diese Spiele ja nicht besser oder schlechter werden, nur weil da jetzt echte Hakenkreuze drin sind. Aber darum geht's ja nicht. Es geht wirklich meiner Meinung nach um die dem Medium das zuzutrauen, damit verantwortungsvoll umzugehen. Und darum geht's mir eigentlich, weil dann eben auch nicht mehr solche komischen, verkorksten Dinger passieren wie bei Wolfenstein 2, dass man dann als Entwickler auf einmal die Not sieht, nicht nur die Hakenkreuze zu entfernen, sondern auch Hitlers Schnurrbart. Weißt du?
Ja.
Und die Mutter von Blazkowicz dann auf einmal sich nicht mehr traut, als Jüdin zu titulieren, sondern dann auf einmal von irgendwie komischen Sonderformen in dieser Version ausgeht und im Endeffekt natürlich dann auch das ganze Spiel dadurch auch verfremdet wird, wenn dann solche Geschichten von einem Publisher entfernt werden müssen oder eben die Entwickler sich selbst zensieren, weil sie irgendwie Angst haben, dass das Spiel dann in Deutschland nicht verkauft werden kann. Und das entspannt sich dadurch, glaube ich, einfach ein bisschen. Und im Endeffekt ist es meiner Meinung nach eine lang überfällige Entscheidung, die eher positive Aspekte bringen wird als negative. Da bin ich mir relativ sicher.
Ja, also da gehe ich auch davon aus. Ich glaube, dass es jetzt erstmal Schlagzeilen gemacht hat. Ich finde es schön, dass es direkt ein Spiel gibt, was das in einer Art und Weise verarbeitet. Wie ich sage, das ist der perfekte Fall dafür. Ich kann mir vorstellen, dass die auch vorher schon irgendwie in Kontakt waren. USK sitzt in Berlin, die sitzt in Berlin, die kennen sich alle ganz gut da. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die ja durchaus irgendwie auch mit ihren Anteil hatten.
Genau, und Attentat 1942, nicht zu vergessen.
Richtig, das bei der MAs.
Die Meldung, aber das war ja das, was auf der MAs ausgestellt wurde, genau.
Ja, oder aber als Spiel, glaube ich, nicht ausgestellt werden konnte.
Nee, aber es hat gewonnen.
Ja. Also ja, ich glaube, das war so ein, ich meine, die MAs ist ja bekannt für eine gewisse Rotzigkeit und eine gewisse Frechheit. Und das mag ich auch. Und dementsprechend fand ich das auch ziemlich cool, dass die das gemacht haben. Hat, glaube ich, auch so ein bisschen bei der, ich weiß nicht, wiefern das jetzt direkt bei der USK Auswirkungen hatte, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die ja auch alle irgendwie in einem Netzwerk sind und dass man sich da gedacht hat, da muss man irgendwas machen. Und ich weiß, wie gesagt, dass die USK da schon wirklich lange nach einem Fall sucht, den sie da irgendwie vorbringen können, um zu sagen, guckt her, wenn wir das nicht machen, dann entgeht uns hier irgendwie wichtiger Content.
Gut, bin gespannt auf euer Feedback dazu, ob ihr anderer Meinung seid. Es gab auch andere Meinungen natürlich. Wir haben ja gesagt, es war heiß diskutiert. Ich glaube, wir sind uns da relativ nah, was das betrifft. Deswegen lass uns doch mal zum nächsten Thema kommen. Geht auch um den Game. Der Verband hat eine neue Studie rausgebracht, wie sie es jedes Jahr machen, über die deutsche Spielebranche und blickt zurück auf 2017. Und die Headline ist, der Marktanteil deutscher Spieleentwicklungen am Gesamtumsatz fällt unter 6%. Ist jetzt keine Headline, die mich jetzt groß überrascht, weil das die letzten Jahre auch nicht arg viel mehr war. Aber wenn man sich die Zahlen mal ein bisschen genauer anschaut, ist es wirklich erschreckend, wie wenig Umsatz die deutsche Spieleindustrie rauszieht aus den Gesamtmilliarden, die jedes Jahr hier in Deutschland umgesetzt werden. Plakativ gesagt kann man sagen, dass deutsche Entwickler eben 1 Euro pro 100 ausgegebenen Euro nur enthalten, wenn man die ganzen Hardware-Entwicklungen und die Browser-Games abzieht. Und das ist dann schon eine Zahl, wo man echt erstmal schlucken muss, Robin, oder? Gerade du als Ex-Entwickler.
Ja, also
1 Euro.
Das ist nicht viel. Das sind Zahlen, die finde ich auch so ein bisschen schwer zu verarbeiten. Es gibt diverse Erklärungsversuche dafür. Das sind keine schönen Zahlen, also muss man dazu sagen. Da ist, glaube ich, keiner so wahnsinnig stolz drauf. Wo wir alle glücklich drüber sind, ist, dass der Gesamtmarkt angewachsen ist von 2,9 Milliarden auf 3,3. Das ist ein gutes Wachstum. Also so rein dem Medium geht's nicht schlecht. Was man aber dann, wenn man, wie du schon sagst, wenn man das in Relation bringt zu dem, was irgendwie der Entwicklungsanteil aus dem deutschen Inland ist und auch was so die Exportquote angeht und wenn man das alles sich irgendwie zusammenrechnet, dann kann das leider so ein bisschen traurig aussehen. Die Exportquote ist im Verhältnis zu den meisten anderen Medien, die wir in Deutschland haben, relativ hoch. Also wir exportieren, ich glaube, 46%. Das ist relativ viel. Also das heißt, ich glaube, die Musikbranche, die dümpelt irgendwo bei 6% rum. Insofern sind wir da.
Ist auch die Sprachbarriere natürlich dabei, klar.
Ja. Definitiv, aber ich glaube auch so, also da gibt es bestimmt auch mehrere Sachen. Der ist auch der Binnenmarkt groß genug, um irgendwie zu überleben und ähnliches beim Film. Da gibt es so viel Förderstrukturen und so viel Binnenmarkt, dass man da irgendwie mit so einem schlechten Exportfaktor leben kann. Jetzt ist es aber so, dass das letztendlich so auf den Gesamtanteil, haben wir, glaube ich, anteilig an dem deutschen Markt, haben die Entwickler hier 120 Millionen Euro nur verdient. Und das ist relativ wenig. Also das ist der Umsatz. Also 120 Millionen Euro Umsatz haben 2017 deutsche Entwicklungen auf dem deutschen Markt erzielt.
Genau, also nochmal kurz zu, also diese 3 Milliarden, diese Grenze, die durchbrochen wurde, da ist auch ganz viel Hardwareverkäufe dabei. Das war natürlich auch ein starkes Jahr mit neuer Hardware. Wenn man die abzieht, die Hardwareverkäufe, also sprich Xbox, PS4, Switch und die ganzen Sachen, dann ist man noch insgesamt bei einem Umsatz von 2,2 Milliarden. Das hat uns ein bisschen irritiert auch, warum einmal immer 3,3 Milliarden die Rede ist und dann aber immer nur die Prozentangaben auf die 2,2 Milliarden, weil die deutschen Entwickler halt keine Konsolen entwickeln. Das ist der ganz einfache Grund, deswegen kann man da 1 Milliarde schon mal abziehen. Und wie du schon gesagt hast, die deutschen Entwickler, wenn man den deutschen Markt anschaut, von 2,2 Milliarden Umsatz, haben die einen Anteil von 5,4%. Klingt ja erstmal einigermaßen okay, aber wenn man dann noch die Browser-Games und die Mobile-Games abzieht, dann ist es halt tatsächlich nur noch 1%. Also von den Spielen, die wir hauptsächlich hier auch besprechen, wir reden ja eigentlich fast nie über Browser-Games. Wüsste gar nicht, dass wir schon mal eine Folge gemacht haben. Ich kenne auch gar nicht mehr so viele Leute, die dazu spielen. Aber Travian und solche Firmen, die sind echt richtig groß. Und der deutsche Browser-Markt, der bedient auch sehr stark den deutschen Markt. Die haben immerhin rund 20% Anteil, also 18%. Und dadurch drücken die Quote nochmal ordentlich nach oben, was die Zahl für die Entwickler, die klassische PC- und Konsolenspiele entwickeln, als sowohl als Datenträger als auch als Download, noch mal ein bisschen trauriger stimmen lässt.
Mir fällt es auch gar nicht so einfach, da irgendwie positive Worte zu finden. Ich glaube, einer der Erklärungsversuche, den es dort gab, war, dass viele von den Entwicklungen, die stattfinden, dass die zyklisch sind. Also das heißt, es dauert einfach eine Weile, bis so ein Spiel entwickelt wurde und da gibt es dann irgendwie so einen 2-Jahres-Zyklus. Und dementsprechend kann man das dann sich so ein bisschen verrechnen. Es ist im Gegensatz zum Jahr davor sogar angestiegen. da war es noch ein Ticken schlechter. Aber bei einem Wachstum, also der Markt an sich hat ein Wachstum von 15% hingelegt. Und bei uns ist es, der innerdeutsche Wert ist dazu nicht gewachsen. Und ja, ich weiß nicht, ich kenn so viele talentierte Studios und ich sehe leider, dass auch trotz Förderung und so weiter, dass die Zahlen da nicht irgendwie 100% gut sind. Und der Game hat die Reaktion, die natürlich darauf ist zu sagen, ja, es funktioniert irgendwie nicht, deswegen brauchen wir Förderung. Also das heißt, die haben für den, und das finde ich ja, die möchten ja eine Förderung von bis zu 50 Millionen Euro, es soll in diesen Antrag mit rein, beziehungsweise soll letztendlich auf Bundesebene gefördert werden. Und das ist angesichts eines innerdeutschen Umsatzes von 120 Millionen Euro schon eine stolze Summe.
Aber also auch eine gerechtfertigte Summe, weil selbst wenn du die 120 Millionen Gesamtumsatz siehst, damit kannst du eine internationale Produktion in einem, weißt du, also sowas wie Assassin's Creed, The Witcher, das sind ja immer die Sachen, die man da nennt. Da hat ein Spiel mehr Budget als der Gesamtumsatz der gesamtdeutschen Spieleentwicklung. Und das ist wahrscheinlich nur das Marketingbudget für manche Spiele. Also Spider-Man zum Beispiel jetzt gerade, das Neue, das wird wahrscheinlich insgesamt mehr Euros in die Werbekampagne stecken, als wir insgesamt Gesamtumsatz haben. Das ist schon absurd. Wie soll man da konkurrenzfähig? Also wenn immer gerufen wird nach dem deutschen Witcher, nach dem deutschen GTA und so weiter, wie soll das denn funktionieren? Wenn da müssten ja alle Spielefirmen in Deutschland gesamt daran arbeiten und selbst dann hätten sie nicht mal das Budget. Das funktioniert einfach überhaupt nicht.
Ja, die Frage ist, wo fängst du da an? Also wo setzt man an und sagt, hier haben wir irgendwie die Chance mit 50 Millionen auch wirklich was zu reißen. Also bei den Summen, die dann international aufgewandt werden, sind 50 Millionen so wenig. Aber wenn das im Verhältnis zum Gesamtmarkt so viel ist, dann ist die Argumentationsbasis natürlich auch eine schwierige. Also es ist schwer zu sagen.
Ein Ei-Problem natürlich auch.
Ja, richtig. Und also persönlich sehe ich das darin, dass tatsächlich diese 50 Millionen Euro dann in irgendwelchen AA-Titeln sind, die prozentual im Verhältnis zu dem, was sie entwicklungsmäßig kosten, durchaus mehr abwerfen können. Also das heißt, die sind, auch wenn die Entwicklungskosten jetzt nicht so wahnsinnig hoch sind, haben die das Potenzial, am Ende sehr viel mehr Geld zu generieren. Wenn ich mir anschaue, irgendwie, ich sage es jetzt die ganze Zeit, aber die Mimimis aus München sind für mich so eins meiner Lieblingsstudios überhaupt. Und die sind, glaube ich, in einem Markt unterwegs, der einfach interessant ist. Die haben einen Entwicklungszyklus von 2 bis 3 Jahren, machen das mit irgendwie 24 Leuten. Ich weiß nicht, wo die Budgets sind, aber ich weiß, dass die in der Lage sind, da auch jetzt, wo ich sehe, einen gehörigen Anteil an dem Umsatz im Jahr beizusteuern.
Ja. Also, Shadow Tactics hat man ja auch über Bastel Lübbe gesprochen, war, glaube ich, hauptverantwortlich dafür, dass diese Zahlen so gut waren, zusammen mit The Search und zusammen mit Elex. Also ich glaube, die drei Titel haben wahrscheinlich insgesamt überhaupt diese Quote erst erreicht. Also das ist ja oft so, dass irgendwie 20% zuständig sind für 80% des, also diese, wie heißt diese Formel? 2080, da gibt es irgendeinen Namen für.
Pomodoro?
Ja, weiß auch nicht mehr. Also auf jeden Fall, das ist wieder mal so ein Paradebeispiel. Wir brauchen ja nicht viele solche Highlight-Titel. Ein so ein Titel kann es ja schaffen, dass diese Gesamtumsatzquote auch durch den Export natürlich dann, weil es alles, also zwei davon zumindest sind Titel, die auch international einigermaßen gut funktioniert haben, außer Elex, glaube ich. Das war eher innerdeutsch erfolgreich. Aber genau sowas brauchen wir. Und das ist natürlich so ein Henne-Ei-Problem. Ohne diese großen Budgets kommst du halt auch nicht dahin. Aber genau, wir müssen halt als deutsche Entwickler, also wir nicht, also ich nicht, aber die deutschen Entwickler.
Manu, setz halt dich genau mal auf deine Arsch, das ist ja unglaublich.
Ja. Sowas wie Anno und so war ja schon immer klar, dass es typisch deutsche Produktion sein kann, was Blue Byte macht. Aber ich glaube, durch Mimimi und auch Deck 13 sind da heiße Kandidaten, die auch international was reißen können in Zukunft, um diese Gesamtquote zu erhöhen, um dann auch wieder den Fördertopf zu vergrößern. Also ich glaube, das bedingt sich gegenseitig, da bin ich ganz bei dir.
Definitiv. Und die Förderung hat ja auch relativ eindrucksvolle Zahlen hingelegt, wie zum Beispiel in Frankreich die Förderung pro gefördertem Euro, wie viel Geld wieder zurück in die Kassen gespült wird. Also das heißt, dass es hat rein theoretisch, hat es ja auch einfach ein marktwirtschaftlich, macht es Sinn für den Staat, Geld da reinzustecken, weil am Ende kriegt er wieder mehr Steuergeld dadurch raus. Das kann man sich tatsächlich relativ gut zusammenrechnen. Natürlich verändert sich das je nachdem, was das für Summen sind und man kann es nicht unendlich nach oben skalieren, aber es wäre tatsächlich sinnvoll, vor allem wenn man sagt, okay, wir haben gerade eigentlich genug Talent beziehungsweise Potenzial und wenn wir das verlaufen lassen und wenn wir da irgendwie zugucken, wie die Studios langsam aber sicher dann ihre Leute dann potenziell auch verlieren und die Leute, die dann erfolgreich sind, die gehen ins Ausland zu den anderen Studios und die sind dann dort aktiv und machen dann den kompletten Umsatz dann in, weiß ich nicht, in UK oder in Polen oder wo auch immer gerade irgendwie in Europa viel große Titel entwickelt werden. Aber das ist auch eine reale Gefahr, dass wir die talentierten Leute verlieren und dann müssen wir wieder nicht direkt bei Null anfangen, aber der Talentschwund versetzt viele Firmen doch auch einfach irgendwie in schlechte Situationen. Also wenn ich halt irgendwie die Gelegenheit habe, international an einem Titel mitzuarbeiten, keine Ahnung, gehe ich jetzt irgendwie zu Machine Games oder irgendwo nach Schweden, wo es auch irgendwie Massive gibt. Die haben potenziell interessantere Titel und das heißt, wir haben hier zwar eine tolle Ausbildungssituation und schmeißen tolle Fachkräfte auf den Markt mit relativ guten Unis und guten Programmen und die sind dann aber irgendwie nach 2 Jahren weg, weil sie hier irgendwie nichts finden. Also ja, Henne-Ei-Problem. Ich hoffe einfach, dass sowas wie diese Förderung, dass die funktioniert. Und ich glaube, dass diese kleinen Förderungen ganz gut unterstützt werden können. Also die kleinen Förderungen sind jetzt diese direkten Filmförderungen, die meistens bei den Filmförderungen auf Landesebene angeknüpft sind. Jetzt zum Beispiel in Bayern gibt es den FFF Bayern, der kann direkt Geld für Spiele geben, also das sind bedingt rückzahlbare Darlehen. Das, was der Game da möchte, das ist ein Zuschuss, also das heißt, das muss man nie wieder zurückzahlen, aber das wäre von der Technik her eine interessantere Förderung, weil die so berechenbar ist. Also das heißt, man kann sagen, okay, wenn ich all diese Punkte erfülle, dann bekomme ich auf jeden Fall dieses Geld. Und das macht diese Förderung so interessant.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall mit dieser Förderungsgeschichte. Da kommen wir ja immer wieder drauf zurück, weil sehr viele Themen halt immer wieder auf dieses Henne-Ei-Problem zurückgehen. Ja. Talente halten, Spiele. Natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu. Also kann ja auch passieren, dass nächstes oder übernächstes Jahr irgendwie mal so ein E-Sport-Mega-Hit irgendwie aus Deutschland passiert. Ja? Also sowas wie PUBG oder sowas haben wir ja letztes Mal auch besprochen, also war es im Brunch, dass sowas ja auch oft aus Zufall, aus einer Mod-Entwicklung oder so heraus entsteht. Also auch ein kleines Team kann ja sowas wie PUBG oder sowas entwickeln, wird ein internationaler Hit und generiert dann auf einmal 20, 30, 50 Millionen pro Jahr oder sowas, ja. Also das kann sich ja auch schnell ändern. Das muss ja nicht immer diese klassische Spieleentwicklung sein. Das kann ja auch so ein E-Sport-Titel sein, weil das sieht man an der Studie auch. Das wird auch immer wichtiger in Zukunft natürlich werden. Und da, glaube ich, sind auch wieder Chancen für kleinere Produktionsstudios, kleinere Indie-Studios, so einen Überraschungshit zu landen, der dann internationale Aufsehen sorgen kann. Gut, das war es, glaube ich, mit den News für die Woche. Wir haben noch als kleiner Rausschmeißer mal wieder THQ kauft ein. Da könnten wir eigentlich eine Serie draus machen, oder? Jede Woche, was hat THQ diese Woche THQ gekauft? THQ kauft
ein. Wer wird es heute sein?
Genau. Timesplitters kommt zurück. Die haben sich die IP für Timesplitters geholt und noch eins. Da habe ich den Namen gerade nicht parat.
Checked Alliance.
Nee, was sie eingekauft haben. Die haben zwei IPs gekauft, Timesplitters und Second Sight, genau. Und bringt auch als Neuankündigung, die Lizenz hatten sie schon, Jagged Alliance zurück, nämlich auch aus Deutschland. Ein neues Jagged Alliance-Spiel, so ein Ableger soll das sein, der nennt sich Rage und wird von den Leuten gemacht, die auch die Shadowrun Chronicles gemacht haben. Ja. Also von daher durchaus ein Studio, was schon mit Rundenstrategie und so Erfahrung hat und wird aber witzigerweise dann nicht direkt von THQ gepublished, sondern von dem zweiten Neueinkauf, nämlich Handy Games, die ja eigentlich Spieleentwickler sind. Also von daher weiß ich auch nicht so genau, was das für so eine Mischung ist. Habe ich nicht ganz verstanden, warum man da zwei Publisher für braucht für so ein kleines Game.
Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Handy Games hat für mich vor allem Erfahrung im Mobile-Bereich, beziehungsweise wir sind die ersten auf jeder Konsole. Also vielleicht soll es darum gehen, dass es irgendwie auf irgendwelchen neuen Konsolen mit rauskommt. Ich kann mir vorstellen, dass man da durchaus die Erfahrung von den Leuten bei Handy Games mit nutzt. Also ansonsten wird es für mich keinen Sinn machen, die da irgendwie mit reinzubringen und die dort zu platzieren. Und ich glaube, dass die da im Idealfall Leute haben, die ein Verständnis für das Spiel und für die Plattform haben, auf denen es rauskommt. Also ich nehme an, das hat einen sehr guten Grund, warum das irgendwie bei Handy-Games liegt. So einfach so macht man sowas eigentlich nicht.
Aber ich bin gespannt. Das ist ja mal wieder ein Versuch, die Jagged Alliance-Lizenz wieder zu beleben. Die Cliffhanger Productions machen ja nicht zum ersten Mal ein Jagged Alliance. Die haben ja auch schon diese Mobile-Variante für Browser probiert oder diese Browser-Variante. Und der Jan Wagner, der war ja auch schon bei uns zu Gast im Podcast und hat Jagged Alliance das Brettspiel auf Kickstarter gestellt und hat uns darüber berichtet. Also von daher finde ich es witzig, dass jetzt aus dem Spiel ein Brettspiel wurde und dadurch, dass sie jetzt am Brettspiel arbeiten, entsteht wiederum ein Videospiel. Ich weiß nicht, wie arg die zusammenhängen. Raged ist, glaube ich, schon eher ein Spin-off. Aber witzig, dass das jetzt auch wieder, die geben nicht auf. Ich bin ja sehr froh darüber, weil ich die Jagged Alliance-Serie ja total mag, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr so richtig dran, dass das noch funktioniert. Ich drücke aber die Daumen. Ich wünsche es mir ja selber, dass Jagged Alliance Rage irgendwie gut ankommt. Aber so ein bisschen habe ich die Sorge, dass das Rage auch gleichzeitig schon den Shitstorm beschreibt, den die erbosten Fans dem Spiel wieder entgegenwerfen, wenn sich's nicht anfühlt wie das Original Jagged Alliance. Und das ist einfach so ein Ding, wo du immer dagegen ankämpfen musst. Und das Gleiche wird wahrscheinlich auch der Timesplitters-Lizenz blühen. Es ist halt immer gleichzeitig Fluch und Segen, wenn man so eine alte Fan-Liebling-Lizenz aufgreift. Gell?
Ja, die Leute sind halt super eingefleischte Fans. Also ich kenn niemanden, der Jagged Alliance irgendwie okay fand, sondern es ist entweder lieben die das oder man kennt's nicht. Und ich glaube, das ist eine sehr hartgesottene Fanbase, die sich auch mit sämtlichen, also ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum es irgendwelche DOS-Boxen gibt, sind Leute, die Jagged Alliance spielen wollten. Also da wäre ich wirklich, also das ist eine IP, die ich wirklich sehr vorsichtig anfassen würde. Aber wir werden sehen, was dabei rauskommt.
Hast du mit Timesplitters einen Bezug? Das ist ja auch so eine heißgeliebte PlayStation 2-Ära-Serie, mit der ich aber persönlich irgendwie auch keinen Bezug habe.
Ja, wunderbar. Ja, dann sind wir schon zwei. Ich habe auch gesehen, wie sehr die Leute, da Kudos nochmal an euren Discord-Server, da haben die Leute ja wirklich irgendwie Geschichten ausgepackt, wie sie das Ding noch irgendwie über irgendwelche Druckerkabel gespielt. Ah, nee, das war dann was anderes. Aber also es scheint auch eine ähnlich eingeschworene Fangemeinde zu geben, die sich da auf diesen Titel freut. Wobei THQ ja da gerade relativ heftig dabei ist, viele so Remastered-Versionen zu machen. Und ich kann mir vorstellen, dass das interessant oder dass es lustig wird, wenn da einige Remastered-HD-Schlag-mich-tot-Versionen rauskommen.
Ja, wobei aber sowas wie Timesplitters halt auch nicht gut altert. Also das Besondere damals, so ähnlich wie, ich vergleiche es ein bisschen mit GoldenEye. Das Besondere an GoldenEye war damals, dass du es auf dem N64 mit vier Leuten gleichzeitig spielen konntest und dann eben diesen Analogstick zum ersten Mal hattest. Aber hast du mal aktuell probiert, GoldenEye zu spielen? Also emulierte Version oder so? Das ist ja katastrophal. Das kannst du ja heute nicht mehr spielen. Also dieser Spielspaß, den man damals damit hatte, der war halt auch sehr durch die Zeit geprägt. Wir hatten ja nichts anderes. Zitat.
Wir hatten ja nichts.
Und Timesplitters könnte in eine ähnliche Falle tappen, meiner Meinung nach, weil diese Erinnerung an dieses Spiel, glaube ich, besser ist, als wenn man das jetzt heute nochmal remastert, wird es, glaube ich, gar nicht mehr groß funktionieren. Und Shooter haben sich halt so dermaßen weiterentwickelt, dass sie sich da schon was ganz, ganz Besonderes einfallen lassen müssen, um sowas wie Timesplitters noch besonders hinzukriegen. Also ich glaube, dass diese Zeitreisegeschichte und so, dass das schon noch auch eine gute Thematik hergibt für einen modernen Shooter. Aber also gegen so Sachen wie Metro oder eben Battlefield und Call of Duty auch qualitativ noch anzustinken, wird halt schwierig. Also weiß nicht, ob da die reine Nostalgiebrille lohnt, aber so nur um das Remaster zu machen, kauft man die Lizenz, glaube ich, auch nicht ein. Ich bin gespannt, was damit passiert.
Nee, also gerade Lizenzen sind so ein bisschen auch das, was THQ relativ stark im Fokus hat. Wenn man ein Studio oder sowas einkauft, dann ist die Lizenzen, die so ein Studio mitbringt, ist auch immer irgendwie einer der großen Werte. Also das heißt noch nicht unbedingt, dass es wirklich unbedingt belebt wird, aber einfach nur, um so ein Ding mit im Portfolio zu haben, um die eigene Firma aufzuwerten. Man kann solchen Lizenzen schon immer relativ eindeutig irgendwie was zuordnen, wo man sagt, ja, das ist wahrscheinlich so und so viel wert und das ist so und so viel wert. Dementsprechend stehen diese Lizenzen oft auch in den Pressemeldungen mit drin, weil die einfach wichtig sind, was den Unternehmenswert angeht. Das heißt noch nicht automatisch, dass alles rebootet wird.
Nee, eben genau. Okay, das war's. Wir sind nächste Woche auf der Gamescom. Das heißt, da werden wir keine News-Folge definitiv machen. Wir werden, wie angekündigt, einfach täglich auf der Gamescom berichten. Am Anfang über die DevCom, dann über die einzelnen Messetage. Vielleicht wirst du auch mal dort rumrennen und vor unserem Mikro landen. Mal gucken. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. Aber eine News-Folge wird es dann wahrscheinlich erst wieder in 2 Wochen geben. Und wie immer für euch der Hinweis, wenn ihr irgendwie Themen, Vorschläge habt, dann kommt zu uns auf dem Discord. Da kann man inzwischen ja auch Spiele kaufen, habe ich gehört. noch nicht. Und könnt uns dort im Le-News-Channel oder bei Themenvorschläge gerne auch Vorschläge machen. Du bist der @Koffeinvampir, ich bin der Manu und wie immer ein großes Dankeschön an dich. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir sozial adäquat über Spiele-News zu sprechen. Und der Bagatell-Rundfunk meldet sich dann in 2 Wochen wieder. Wir sehen uns auf der Gamescom in Köln. Ich freue mich schon, dich zu knuddeln.
Ja, ebenso. Ich habe meinen Gutschein dabei.
Wunderbar. Dann macht's gut bis in 2 Wochen und wir sehen uns die Tage, Robin. Macht's gut.
Tschüss. Ciao.